Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne PharmaNavi. PharmaNavi ist eine App ganz speziell für Pharmaziestudierende.
Hier findest du tausende Fragen zum Üben und Datenbanken rund um alles, was du im Labor brauchst. Schau mal vorbei auf pharmanavi.de. www.pharmanavi.de.
Puh. Es ist immer noch ziemlich kalt draußen. Seit Monaten kennt man diesen Sternennamen Sonne irgendwie nur noch aus Erzählungen. Und ja, man hat viele Klausuren hinter sich, vielleicht auch noch ein paar Wiederholungsklausuren vor sich. Das Labor hängt noch so ein bisschen in der Nase. Januar, Februar und vielleicht auch noch März sind wahrscheinlich die anstrengendsten Monate im Leben eines Pharmaziestudierenden. Und ja, das schlägt natürlich ziemlich auf die Psyche. Joshua und ich haben ja schon mal drüber geredet, was wir so gemacht haben in der Folge Resilienz damals. Aber das war ja eher anekdotisch. Jetzt dachten wir uns, es ist vielleicht mal Zeit, einen echten Profi dazu zu befragen. Ich habe mich also in die S-Bahn gesetzt nach Mainz rüber zur psychotherapeutischen Beratungsstelle der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Da sitzt ein Team aus knapp 2 Dutzend Psychologinnen und Psychologen. Und die machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als den Studierenden dabei zu helfen, mit ihrer Psyche klarzukommen sozusagen. Es gibt Beratung, es gibt Kurse, Online-Kurse auch, Podcasts. Das ist eine der größten Beratungsstellen dieser Art in ganz Deutschland. Jede Uni hat aber so eine. Also ich bin da gelandet, weil die eben sehr groß sind, ein großes Angebot hatten und eben auch Zeit mit mir zu sprechen. Das heißt, auch bei euch findet ihr so eins oder so ein ähnliches Angebot. Ich bin also Ende Dezember durch den Regen gestapft in Mainz. Es war wirklich so ein Tag, der zur depressiven Verstimmung passt. Und habe mich getroffen mit Caroline Lutz-Kopp. Sie ist selber Diplompsychologin und eine der Psychotherapeutinnen, die eben hier bei der PBS arbeiten. Sie ist eine sehr freundliche junge Frau, ungefähr mein Alter. Und als ich ins Büro komme, fällt mir sofort ein Bild auf, was bei ihr an der Wand hängt. Das kennt ihr bestimmt auch, das ist ewig, das gab schon zu StudiVZ-Zeiten, das geht auf Facebook und Pinterest und Instagram rum ohne Ende. Es ist ein Flussdiagramm, oben steht nur groß, Are you happy? Davon gehen 2 Pfeile ab, einmal Yes und No. Bei Yes endet das Ganze in Keep doing whatever you're doing. Bei No steht Do you want to be happy? Da steht dann wiederum Yes und dann füllt ein Pfeil zu Change something.
Ich finde es immer so ein bisschen cheesy und viel zu simpel eigentlich, aber es
stimmt halt. Aber es stimmt halt, genau. Deshalb denke ich, jetzt natürlich ist es klar, aber manchmal muss man sich auch so klare Sachen einfach mal sagen und einfach ausführen.
Ja, ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Zumindest waren im Jahr 2018 über 900 Studierende hier und haben fast 4000 Gespräche geführt. Und eine von denen, die diese Gespräche eben führen, sitzt jetzt vor mir. Also, wer ist Caroline überhaupt?
Also ich habe Psychologie auf Diplom damals noch hier in Mainz studiert und habe dann nach dem Diplom die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin auch an der Uni Mainz angefangen und auch beendet. Und bin aber schon seit 2011 hier in der Beratungsstelle. Ich habe hier einen Teil meiner Ausbildung gemacht, weil wir auch ausbilden. Einen Teil der Psychosomatikstunden habe ich hier absolviert und bin seitdem hier in der Beratung. Und ja, was mache ich jetzt? Also ich mache jetzt ein Online-Projekt hauptsächlich, nicht mehr viel in der Einzelberatung, aber das schwankt immer so ein bisschen.
Die Projekte hier sind also ziemlich vielfältig. Und sie erzählt mir noch, dass jeder 5. Studierende irgendwelche psychischen Probleme hat. Das ist für mich eine überraschend hohe Zahl gewesen und mit diesen 900 Klienten wird das nicht mal annähernd abgedeckt. Das liegt einmal in der Kapazität. Man hat hier Wartezeiten von über 8 Wochen teilweise, erzählt sie mir. Das heißt, man kann gar nicht alle Leute bedienen, die gerne hier die PBS in Anspruch nehmen möchten. Dahinter steckt aber auch eine, wie ich finde, sehr positive Entwicklung.
Hast du den Eindruck, dass sich da wirklich was getan hat in Sachen Tabuabbau?
Ja, also ich habe, wie gesagt, ich bin seit 2011 hier, das sind jetzt schon ein paar Jahre und ich merke das so in der Beratung und dann könnte man sagen, klar, die Leute sind ja schon da, aber trotzdem gibt es ja Studierende, die zu uns kommen und trotzdem noch zurückhaltend sind oder Angst haben, was da jetzt passiert oder was das für Konsequenzen haben könnte. Das hat sich verändert. Es gibt viele, die dann sagen, das empfehle ich auf jeden Fall weiter, weil der und der müsste auch mal kommen oder die geschickt wurden von Freunden. Und wir hatten jetzt, was ich gerade schon kurz erwähnt hatte, diesen Aktionstag im Rahmen des World Mental Health Day im Oktober. Und da hatten wir 4 Stände auf dem Campus und haben uns da hingestellt und haben aufgeklärt über psychische Erkrankungen und auch was wir machen und haben das neue Online-Portal MedJU beworben. Und da kamen ganz viele Leute ganz offen zu uns, die auch, wir hatten das nämlich per E-Mail vorher angekündigt, Werbung dafür gemacht. Und es gab ganz viele Studierende, die gesagt haben, ja, ich habe die E-Mail bekommen und jetzt wollte ich mal gucken, was ihr macht. Und das, glaube ich, wäre vor 10 Jahren so nicht gegangen. Also, und, oder auch Leute, die dann gesagt haben, ja, mein Kommiliton hat gesagt, ihr steht hier und habt da Informationsmaterial, ich wollte mal gucken. Also es hat sich schon geändert. Aber es ist immer noch ein Tabu da, also es ist noch nicht ganz weg. Aber es hat sich definitiv verändert.
Woher kommt diese Entwicklung? Hast du da eine Idee?
Ich glaube, da gibt es viele, viele Gründe. Also zum Teil hat sich in der Gesellschaft schon was verändert, in der Berichterstattung. Und die aktuelle Generation ist, glaube ich, auch ist anders damit aufgewachsen, schon mit psychischen Erkrankungen oder mit Stress. Und die sind offener. Vielleicht auch durch die ganzen sozialen Medien. Kriegt man mehr mit oder man teilt mehr. Da wird ja offener über das Thema auch gesprochen. Also wenn ich mir jetzt meine Großeltern angucke, ne, denen musste ich erklären, was Psychologie ist, was Psychotherapie ist. Meine Oma hat ganz oft gedacht, ich bin Physiotherapeutin und nicht Psychotherapeutin. Aber die sind damit nicht aufgewachsen. Das gab es damals nicht. Und das, glaube ich, schon macht was. Also ne, dann wird man auch offener dem gegenüber, wenn man viel damit konfrontiert wird.
Womit werdet ihr denn hier am meisten konfrontiert? Kommen die Leute denn zu euch?
Am allermeisten mit depressiven Verstimmungen. Also wir fragen am Anfang, am Erstgespräch immer ab, was sind die Probleme, warum sie zu uns kommen. Wir haben so Fragebögen am Anfang auch, weil wir das auch evaluieren. Wir haben Anfang und Ende immer, also am Anfang der Beratung und Ende der Beratung eine Evaluation, ob sich was verändert hat. Und da geben die meisten ungefähr die Hälfte an, dass sie aufgrund von depressiven Verstimmungen unter anderem manchmal noch mehr Probleme kommen. Und wir machen auch immer eine sehr ausführliche Diagnostik. Und das heißt, wir gucken auch, besteht eine psychische Erkrankung oder Störung. Und auch die Hälfte von den Studierenden, die zu uns kommen, haben tatsächlich auch also eine Störung im krankheitswertigen Bereich.
Wer hier hinkommt, hat am häufigsten depressive Verstimmungen. Das sagt Simi und das sagt auch der Jahresbericht. Danach kommen Ängste, allgemeine Leistungsprobleme. Es geht also häufig um Probleme rund ums Studium. Bei der PBS Mainz kriegt man eine Beratung von maximal 10 Stunden. Wenn dabei eine schwerwiegendere Störung diagnostiziert wird, dann wird man auch recht schnell an den niedergelassenen Psychotherapeuten verwiesen. Aber das Leben besteht ja eben nicht nur aus dem Studium, auch wenn das als Pharmazeut vielleicht merkwürdig klingt. Daher kann man auch mit anderen Problemen hier hinkommen.
Beides. Also wir haben auch nicht nur Studierende mit Problemen im Rahmen vom Studium, sondern auch im Rahmen vom Leben sonst. Ne? Also, und bei Depressionen oder depressiven Verstimmungen kann es sein, dass es Stress ist im Studium, eine Prüfung, die ich nicht bestanden habe, oder Mobbing oder mein Perfektionismus. Ich muss immer besser werden in der Uni. Konkurrenzdruck, aber auch Partnerschaftsprobleme, eine Trennung oder dass jemand gestorben ist in der Familie, ein Verlust. Also es gibt ganz so viele unterschiedliche Gründe.
Dementsprechend vielfältig und niederschwellig ist auch das Angebot. Sie erzählt jetzt, was die PBS Mainz macht, aber wie gesagt, jede Uni hat eine vergleichbare Institution. Einfach mal gucken, was da angeboten wird, denn das deckt alle möglichen Bereiche des Lebens ab und eben nicht nur akute Probleme, sondern eben auch soziale Kompetenzen, die man ganz allgemein brauchen kann.
Also wir passen unser Programm auch immer an, je nachdem, deswegen erfassen wir auch, warum die Leute zu uns kommen und in der Einzelberatung beraten wir alles. Dann haben wir ein großes Kursprogramm, wo wir so Workshops anbieten zu verschiedenen Themen. Da haben wir auch einen Kurs zum Thema Depression vorbeugen und bewältigen, zum Thema Prüfungsangst, Schreibprobleme, aber auch Selbstwert stärken, soziale Kompetenz fördern, Aufschieben überwinden, auch Emotionsregulation. Also da haben wir auch das breite Spektrum und dann eben die Online-Beratung, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, zum Thema Prüfungsangst im Moment und Schreibprobleme oder das Online-Portal, wo es einmal alles gibt. Da haben wir 8 Themenbereiche, auch Prüfungsstress, Organisation, Aufschieben, was ich einfach alles raussuchen kann, was einen interessiert.
Jetzt hätte es mich natürlich sehr interessiert, inwiefern Pharmas irgendwie bei der ganzen Sache rausstechen. Wir sind ja auch nicht ganz schlecht darin, uns über die Arbeitsbelastung zu beschweren, die es nun mal auch gibt. Also Pharmazeuten tauchen ja regelmäßig ganz vorne auf, was die Wochenstunden zum Beispiel angeht oder Pflichtstunden. Ist ja klar, mit den ganzen Praktika und gerade im Winter gibt es ja öfter mal die Tage, an denen man die Sonne gar nicht sieht oder nur aus den Fenstern des Labors heraus. Aber leider führt die PBS hier in Mainz keine Statistik über die Fachbereiche. Trotzdem kann sie ein bisschen was dazu sagen, inwiefern die Arbeitsbelastung sich natürlich auf die Psyche niederschlägt. Und da erkenne ich mich zumindest wieder und wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer auch.
Merkst du, dass das Studiengänge, die wahrscheinlich eine höhere Belastung haben oder so durch Pflichtstunden oder mehr Praktika, dass sich dann entsprechend auch sowas niederschlägt mit psychischen Problemen? Also dass Leute, die jetzt, weiß ich nicht, Zahnis oder Pharmazeuten haben ja 40 plus Wochenstunden teilweise. Kommen die dann eher mal hier hin oder haben die keine Zeit dafür?
Beides wahrscheinlich. Also ich würde sagen, das kann tatsächlich zu einer psychischen Störung führen, wenn man chronischen Stress hat und eine hohe Arbeitsbelastung kann ja, ist ja chronischer Stress. Es muss nicht unbedingt sein, dass die zu uns kommen, aber die Fälle gibt es. Habe ich auch schon gesehen, aber auch bei den Juristen beim Staatsexamen. Das ist ja auch eine ganz lange, zähe Vorbereitungszeit. Die lernen dann ja, sind jeden Tag in der Bib von morgens bis abends. Und es ist auch ein Riesendruck dahinter, weil vorher fast nichts zählt. Und dann ist es so entscheidend, was da für eine Note rauskommt. Und auch von Pharmaziestudenten habe ich schon ganz oft gehört, ne, die Vorbereitung aufs erste und zweite Staatsexamen. Oder auch die... ich immer wieder mitkriege, was sehr stressig sein muss, die ganzen Praktika im Labor, wenn dann was schief geht, dann muss man nochmal um länger und muss das ganze Seminar wiederholen. Natürlich führt es zu Belastung. Nicht für jeden ist es schon ein Problem. Es gibt viele Studierende, die das super wegstecken oder viele Bereiche außenrum haben im Leben, Freunde oder Hobbys, wo sie so eine Balance kriegen und wieder Energie tanken. Aber alle für diesen Problem ist die sollten.
Da mussten wir leider ein bisschen lachen, weil wir gerade vorher erst drüber gesprochen haben, dass die PBS eben arg an der Kapazitätsgrenze ist und man eben solche Wartezeiten hatten. Das sollte einen natürlich nicht davon abhalten, die Hilfe zu suchen, so gut es eben geht. Aber was natürlich auch spannend ist, sich erstmal um sich selber zu kümmern und die Red Flags zu erkennen. Wann brauche ich Hilfe und was kann ich vielleicht für mich selber tun?
Man kennt den Begriff Work-Life-Balance, in dem Fall wäre es ja eher Study-Life-Balance. Also gucken, dass das stimmt, dass ich nicht nur an der Uni sitze, nicht nur lerne, sondern auch nochmal andere Sachen mache, dass ich Psychologie sagt, oder Psychotherapie, Selbstfürsorge, auf sich achten und Ausgleich schafft, so gut es geht. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, wenn man wenig Zeit hat und leider ist auch das Freizeit das, was als erstes gestrichen wird. Das habe ich ganz oft hier Studierende sitzen, die sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Sport. Ja, aber das führt halt dazu, dass es einem dann jemand schlecht geht. Also man sollte sich die Zeit nehmen für so Sachen wie Sport oder andere Dinge, die einen erholen. Das ist ja auch sehr individuell. Der eine geht joggen, der andere macht Yoga oder der andere liest ein Buch oder geht ins Kino. Also muss jeder für sich wissen, was ihm gut tut. Und mit Freunden reden. Sich Entlastung holen, mit Freunden drüber sprechen. Das kann auch schon mal so Druck abbauen, wenn man mit geteiltes Leid ist halbes Leid. Und also wenn es auch so um Thema Prüfungsangst angeht und Prüfungsstress, ist das jetzt wahrscheinlich auch banal, aber rechtzeitig anfangen zu lernen. Und dass ich gar nicht erst in so einen Druck dann komme, wenn ich mir einen Projektplan zum Beispiel erstelle, weil ich weiß, es ist irgendwie eine lange Zeit, vielleicht Monate, wo ich leistungsstark sein muss, dann versuche ich mir so Teilschritte zu machen. Ne? Ein Studium oder so ein Staatsexamen ist kein Sprint, sage ich mal, ist ein Marathon und da teile ich meine Kraft auch ein. Es gibt Phasen, da renne ich vielleicht ein bisschen schneller und dann langsamer, aber ich sehe das Ganze und nicht immer nur die Etappen. Und so muss man ein Studium auch planen und dann Abschluss. Und sich regelmäßig belohnen, finde ich, ist auch wichtig. auch für Teilschritte. Nicht erst, habe ich auch oft Studierende hier, denen sagen, ja, ich kann mich doch nicht belohnen, erst wenn ich mein Studium, meinen Abschluss habe und es ist doch Belohnung genug. Nee, warum soll ich mich nicht vorher schon belohnen? Und es kann natürlich sein, ich kaufe mir was, Studierende haben manchmal nicht viel Geld, dann muss ich auch nichts kaufen, entweder was Kleines oder es reicht schon, dass man sich das auch mal sagt, das habe ich jetzt gut gemacht. War ein anstrengender Tag heute oder ein anstrengendes Praktikum, Labor, habe ich geschafft. Dass ich sonst noch was gönne, mal einen Abend mit den Freunden feiern gehen und sich das dann auch sagt, so, das mache ich jetzt, weil das habe ich mir verdient.
Was wären denn dann so Red Flags, wo man sagen kann, okay, hier muss ich jetzt aber Hilfe holen?
Ja, und das ist sehr individuell unterschiedlich. Man muss jeder für sich so wissen, wann ist bei mir die Grenze oder mein Stresslevel erreicht, dass es mir nicht mehr gut geht. Schlafstörungen merken einige, dass sie können nicht mehr gut schlafen, weil sie sich viel Sorgen machen zum Beispiel oder grübeln, gar nicht mehr runterkommen, weil die Anspannung so hoch ist. Viele reagieren körperlich, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Magen-Darm ist sowas auch, was bei einigen so die Achillesferse ist. Und wenn man merkt, ich komme jetzt allein nicht mehr damit zurecht. Ich habe den Eindruck, das überfordert mich. Und auch mit Freunden oder Familie zu reden, entweder weil keiner da ist, der mir helfen kann, oder weil die selbst überfordert sind und keine Zeit haben. Und wenn ich merke, das hilft alles nichts, dann ist zum Beispiel ein Punkt erreicht, wo ich mir Hilfe holen kann. Oder auch wenn jetzt länger als 3 Monate so Symptome anstehen, würde ich schon auch sagen, dass man sich Hilfe holen sollte. Oder auch beim Lernen merkt, kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, obwohl ich das sonst eigentlich gut kann. Und das über einen längeren Zeitraum, dann kann man mal gucken, ob jemand einem da raushelfen kann. Ja.
Es gibt so ein paar, ich sag mal, typische Studierendenprobleme, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel Prüfungsangst oder Stress. Und ich habe sie einfach mal gefragt, was gibt es denn so an praktischen Tipps, um damit umzugehen?
Was wichtig ist, dass wenn man jetzt gerade das Thema Prüfungsangst sich nochmal genauer anguckt, Angst, kann man ja auch, merkt man ja auf 4 Ebenen. Also ich merke die Angst körperlich, ich merke sie in meinem Verhalten, ich merke sie in meinen Gedanken und eben das Gefühl von Angst. Da gibt es manchmal noch andere Begleitgefühle. Und es ist wichtig, die Prüfungsansatz auf allen Ebenen anzugehen. Und zu sagen, okay, ich muss zum einen gucken, dass meine Anspannung, das, was ich körperlich merke, reduziert wird. Das kann ich mit Entspannungstechniken machen zum Beispiel oder Sport als Ausgleich. Im Verhalten kann ich gucken, dass ich frühzeitig lerne, nicht aufschiebe, nicht vermeide, mich nicht krank melde, sondern mich rechtzeitig hinsetze, mir Lerntechniken aneigne, wenn ich die nicht kann. Gibt es im Internet ganz viele Tipps, gibt super Selbsthilfeliteratur dazu und unsere Kurse. Und dass ich mir auch wirklich einen Zeitplan mache. Das ist das zum Thema Zeitmanagement, also mir einen Projektplan mache mit allen festen Terminen und dann gucke, wann kann ich da noch lernen. Und dann aber auch da schon einen Plan, wann habe ich freie Tage, wo ich nicht lerne. Wann habe ich aber auch Pufferzeiten, also nicht ganz knapp planen, sondern Puffertage, wenn es ein großer Zeitraum ist, auch einplanen. Das kann immer was Unvorhergesehenes passieren. Ich bin krank oder jemand anders ist krank und braucht Hilfe oder Versuch klappt nicht, in Pharmazie ist es ja auch nicht ungewöhnlich und ich muss irgendwie nochmal von vorne anfangen, das dauert ja Zeit, es geht ja nicht schneller, wenn ich Reaktionen abwarten muss. Oder auch wenn ich eine Abschlussarbeit schreibe und mein Rechner kaputt geht, muss ich mit einplanen, einfach so Pufferzeiten, dass ich gar nicht erst in Stress gerate. Wenn es nur zu den Ebenen zurückgeht, ist die gedankliche Ebene gerade bei Angst und auch bei Stress sehr, sehr wichtig. Also es gibt ja so angstförderliche Gedanken und das ist ja eher hinderlich. Wenn ich jetzt mir in der Situation dann noch zusätzlich Gedanken mache, Gott, ich schaffe es nie, ich bin eh viel zu blöd und das wird alles eine Katastrophe, verstärkt das die Angst immer und das hilft mir nicht beim Lernen. Also kann ich mich noch weniger konzentrieren und dann entsteht so ein Kreislauf, ein Teufelskreis und ich mache mir noch mehr Angst oder ich habe noch mehr Angst oder ich lerne noch weniger. Also da ein bisschen drauf achten, wie denke ich denn oder wie bewerte ich denn mich und meine Leistung und die aktuelle Situation. Und zum Thema Gefühle, die Ebene, Angst ist auch ein gewisses, ist ja auch gut. Also das eine ist zu sagen, es ist okay, dass ich Angst habe, erstmal zu akzeptieren. Erst wenn ich was akzeptiere, kann ich es auch verändern. Aber zum anderen auch sagen, Angst gehört auch dazu. Angst ist erstmal ein Gefühl, das uns am Leben hält. So ist es ja evolutionär gesehen in uns verankert, dass ich kämpfe, fliehe, irgendwie mein Leben aufrechterhalte. Und eine Prüfung ist natürlich jetzt nicht mehr wie ein Säbelzahntiger vor tausenden von Jahren, aber es ist auch eine moderne Angstsituation. Nur bringt es da nichts, wenn ich wegrenne oder kämpfe. Also es ist eine andere Art, damit umzugehen. Und ich muss mal gucken, dass es in gutem Maß ist, die Angst. Da gibt es so eine umgekehrte U-Funktion, schon mal gehört, zwischen Leistung und Anspannung. Also wenn die Anspannung sehr gering ist, dann ist meine Leistung auch nicht gut, weil dann schlafe ich eigentlich fast. wenn meine Anspannung zu hoch ist, dann ist auch meine Leistung nicht gut, weil auch gering, weil dann kann man den Kopf nicht mehr denken, weil dann bin ich nur am Überleben sichern. Aber wenn ich eine mittlere Anspannung habe, dann bin ich wach, dann bin ich konzentriert und dann mache ich auch was. Ne, stell dir mal vor, du hättest gar keine Angst vor irgendeiner Prüfung oder vor einem Bewerbungsgespräch. Dann würdest du dich überhaupt nicht vorbereiten. Das wäre auch nicht gut. Ne, also so eine, auch in der Prüfung ist es gut, wach zu sein. Aber da muss man so den Mittelweg finden und da in der Vorbereitung schon drauf achten, dass man eben so ein bisschen angespannt ist, gut, aber nicht zu weit.
Also immer den, ja, wie so oft das Mittel finden.
Goldene Mittel oder wie man so schön macht, ja. Genau. Gute Vorbereitung ist wichtig. Ich sag mal, den Studierenden immer, ihr müsst so lernen, wie ihr die Prüfung habt. Also wenn es eine mündliche Prüfung ist, mündlich vorbereiten, ganz viel sprechen, dass ich nicht erst in der Situation drüber nachdenke, wie formuliere ich das denn jetzt? Mhm. Na, also das vorher üben mit anderen oder auch vor einem Spiegel lerngucken ist sowieso auch gut für sowas. Geteiltes Leid ist halbes Leid, man kann sich fragen, überlegen, man macht gemeinsam Kaffeepause, geht gemeinsam Mittagessen, wenn man in der Uni lernt oder auch zu Hause lernt, kocht man gemeinsam und es hält auch die Motivation aufrecht, ne, wenn man mit anderen gemeinsam lernt.
Puh, das war schon ziemlich viel Info, finde ich, und viele nützliche, praktische Tipps. Für mich ging es dann bald wieder in den Mainzer Regen raus nach Hause. Ich habe sehr viel mitgenommen dabei und es wird noch eine andere Folge geben zu einem spezielleren Thema, über das wir auch gesprochen haben, woraus ich dann lieber einen Selbstversuch machen würde. An dieser Stelle jedenfalls einen ganz, ganz herzlichen Dank an Caroline und an die ganze PBS Mainz, die ja äußerst freundlich und schnell waren. Sie hat mir noch ein paar Tipps mitgegeben. Wie gesagt, einmal gibt es das Ganze an jeder Uni in ja, mehr oder weniger derselben Ausprägung. Es gibt auch noch eine Initiative der Uni Erlangen, die sich auf ganz Deutschland bezieht. Das Ganze heißt StudiCare. Einfach mal gucken, studicare.com. Da gibt es auch Online-Trainings, also ja, ist alles online-basiert, kann man sich kostenlos anmelden. Da gibt es alle möglichen Infos und Trainings rund um psychische Gesundheit. Lohnt sich auf jeden Fall ein Blick rein. Ansonsten würde ich noch darauf hinweisen, dass der BPHD, der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland, zurzeit mit der Vertretung der Mediziner, der BVMD, eine Initiative zum Thema Mental Health macht. Die machen auch eine groß angelegte Umfrage, wo sie versuchen, möglichst viel Infos zu bekommen von allen Pharmaziestudierenden in Deutschland. Einfach mal auf der Website bphd.de oder bei Instagram da reingucken, da posten sie erstmal jede Menge Tipps zu diesem Thema. Und natürlich wäre es toll, wenn möglichst viele Pharmaziestudierende an der Umfrage teilnehmen. Das war es jetzt erstmal von mir zum Thema Stress und mentale Gesundheit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir hören uns, wie gesagt, mit einer anderen Folge zu einem ähnlichen Thema nochmal wieder. Bis dahin klaue ich einfach mal Josh Spruch und sage over and out.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Rack und Joshua Gerninghaus im Rahmen des Projekts PharmaNavi, einer App des Deutschen Apothekerverlags.
Wer uns kontaktieren oder einfach Feedback geben möchte, kann dies gerne tun über Instagram mit dem Handle @PharmaNavi oder per E-Mail an mich an stefan@pharmanavi.de.